Die zwei Säulen sind ein sehr wesentlicher Faktor für alle Menschen in der Schweiz, die arbeiten. Man muss aber sich aber bewusst sein, dass über 1000 Milliarden in der beruflichen Vorsorge versichert ist. Und das Geld gehört den Menschen. Das ist noch schlimmer, das BVG zahlt sogar sehr raffe Gebühren. Das heisst, umso mehr Regeln man in Bern macht, desto teurer wird dann halt auch das BVG. Aber es ist einfach ein Thema, das sehr emotional wird.
Willkommen zum Pensionskassen-Podcast. Zweite Meinung zur zweiten Säule. Da bekommst du klare Antworten, unabhängige Einblicke und konkrete Tipps rund um deine berufliche Vorsorge. Die Folge wird präsentiert von pensionskasse.com, einem umfassendsten Vergleichsportal der Schweiz mit über 130 Pensionskassen und 50'000 Datensätzen. Nutzer sparen bis zu 2'500 Franken pro Jahr und Mitarbeiter und profitieren von mehr Renten bei weniger Kosten. Jetzt vergleichen auf pensionskasse.com. Und da ist dein Host, der Florian Bodemann.
Bei uns heute der Gast, der André Silberschmidt, Nationalrat. Andrin, wer bist du? Stell dich kurz vor.
Ich bin Mitglied im Nationalrat, Mitglied auch von der Sozial- und Gesundheitskommission. Das ist die Kommission, die alle Vorsorgethemen vorberatend auch regulieren. Und Unternehmer in der Gastronomie mit Kaizen, die in Zürich und Umgebung wohnen und arbeiten, die kennen wahrscheinlich unsere Bowls.
Sehr gut. Was ist deine Meinung zur zweiten Säule und was sind deine Erfahrungen damit?
Die zwei Säule ist ein sehr wesentlicher Faktor für alle Menschen in der Schweiz, die arbeiten. Weil die meisten, die in die Pension kommen, haben aus der zweiten Säule den grössten Beitrag für ihre Pensionierung. Also sie kommen weder von der AHV noch vom privaten Sparen so einen grossen Beitrag über wie von der zweiten Säule, von der beruflichen Vorsorge. Und darum ist es auch für die soziale Sicherung in der Schweiz und dass allen in der Schweiz auch im Pensionsalter gut geht, sehr entscheidend relevant, wie gut das der Pensionskasse geht, wie gut das der eigenen PK geht und auch wie viel Geld das man in der eigenen Pensionskasse hat. Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass das Geld, das sie einzahlen, ein separat geführtes Konto ist und dass das Geld ihnen auch zugesteht und dass sie dem auch mit Sorge tragen.
Sehr gut. Was sind so deine eigenen Erfahrungen zum Thema Pensionskasse? Zum Beispiel jetzt im Bereich Kaizen.
Ja, bei Kaizen haben wir relativ einen einfachen Ansatz gehabt, weil wir in der Gastronomie sind, sind wir dann zu Gastrosozial, haben dort AV und BVG, also berufliche Vorsorge, aus einem Guss raus. Haben jetzt aber nach 8 Jahren, wo wir jetzt auf dem Markt sind, auch angefangen zu schauen, was gibt's für Kaderlösungen, wie wir da ein bisschen mehr Flexibilität haben wollen. Und ich, für mich selber, habe noch mehr Flexibilität gehabt, weil ich, mein Arbeitgeber ist die Silberschmied AG. Und die Silberschmied AG hat in dem Sinn noch ein bisschen breiter können umschauen, was die Pensionskasse betrifft, weil ich nicht an einer gewissen Branche zuweisen bin. Und ich bin dann auf einen befreundeten Broker zugegangen und habe ihm gesagt, ich will die Pensionskasse mit der höchsten Aktienquote, also quasi das Ranking machen. Und das zweite Entscheidungskriterium ist der Deckungsgrad. Also es kommt eigentlich die mit der höchsten Aktienquote und mit dem höchsten Deckungsgrad. Und dann hat er mir ein paar geschickt. Ich weiss nicht, ob ich Namen darf sagen im Podcast oder nicht. Also er hat dann Profo, wäre Nummer 1 gewesen, dann ist die AXA gekommen. Und Profo hat mich dann aber nicht nehmen wollen, weil ich nicht 5 Mitarbeiter habe mit der Silberschmied AG. Und dann bin ich zu der AXA gegangen.
Genau. All die, die jetzt zum Beispiel vom Pensionskasse.com den höchsten Aktienanteil ausgewählt hätten, hätten zum Beispiel noch die Integral gesehen. Ja. Die hat bis vor kurzem 60% Aktien gehabt und nimmt auch Unternehmen mit ab einem Mitarbeiter grundsätzlich.
Siehst du, hätte ich zuerst müssen auf deine Website
gehabt. Ich wenn man da 150 Pensionskassen gerade so kann, dann
ist absolut
wesentlich einfacher. Genau, jetzt im BVG, du hast schon anfangs erwähnt, wird viel kritisiert, vor allem Verwaltungs- und Vermögensverwaltungskosten. Wie stehst du dazu, dass da je nach Quelle 5, 6 Milliarden auf Verwaltungs- und Vermögensverwaltungskosten aufgewendet werden für die berufliche Vorsorge?
Ja, das sind natürlich grosse Summen, die man da hört. Man muss aber sich auch bewusst sein, dass über 1000 Milliarden in der beruflichen Vorsorge versichert ist. Und das Geld gehört den Menschen. Und ich bin da aber schlussendlich relativ entspannt, wenn es um Details geht. Weil einerseits muss man unterscheiden zwischen, was ist die Vermögensverwaltung und was ist die Administration. Eine Pensionskasse muss in dem Sinn alles zahlen. In der AHV ist es nicht so genau ersichtlich. In der AHV gibt es Vermögensverwaltungskosten, die sind relativ transparent, auch ersichtlich für jeden Mann und jede Frau. Aber wie teuer denn die verschiedenen Ausgleichskassen sind, das findet man dann nicht so einfach raus. Und da werden teilweise dann die AHV-Vermögensverwaltungskosten mit den gesamten BVG-Kosten verglichen, obwohl beim BVG auch die ganze Administration drin ist. Also ihr hört oder seht, es ist schon ein bisschen komplizierter, als man denkt. Und ich finde, für mich als Versicherte ist es am Schluss entscheidend, wie viel komme ich gut geschrieben über auf mein Konto. Also wie viel ist meine Netto-Performance? Und mich interessieren die Kosten wirklich nur nachgelagert, solange ich eine gute Netto-Rendite habe. Und wenn die stimmt, dann ist mir gleich, wer noch Geld verdient oder wer noch schafft, weil es schafft niemand gratis. Und es ist auch okay, wenn man mit der Vermögensverwaltung Geld verdient wird. Aber natürlich muss es, also kann es nicht sein, dass man dann für ein Produkt, das man in der Privatwirtschaft wir können weniger zahlen, in der zweiten Säule dann wir mehr zahlen. Also zum Beispiel irgendwelche Fonds oder so, hoffe ich schon, dass dort, wo ich bin, dass dort dann auch die günstigen Anlageklassen ausgesucht werden, also Fondsklassen. Aber bei den Anlageklassen ist es, glaube ich, durchaus relevant, was ist die Netto-Performance. Also wenn ich ein PK habe, der ein bisschen mehr illiquid investiert, dadurch eine höhere Kosten hat, aber höhere Rendite, habe ich das viel lieber als einen, der nur liquid investiert, nur in Obligationenfonds. Dann habe ich zwar mega tiefe Kosten, aber habe fast keine Rendite. Und das ist eigentlich nicht im Sinn des Versicherten.
Genau, absolut. Man könnte PK Stadt Zürich als Beispiel nehmen, die ist jetzt politisch nicht exponiert, oder? Die hat Vermögensverwaltungskosten von 0,9%, die ist eine der absolut höchsten, wenn man es jetzt im breiten Vergleich hat. Ich nehme ein anderes Beispiel auch als Garo, wo im 23 Vermögensverwaltungskosten insgesamt von 1,14% ausgewiesen hat. Davon sind aber 0,74% davon Steuerfolge gewesen, also Handänderungssteuer, Immobiliengewinnsteuer, und es ist ja häufig nicht diejenigen, die sagen, wir müssen auf die Kosten schauen. Das habe ich noch nie gehört, dass das die gleichen sind, die auch tiefere Steuern wollen. Also, das ist dann, wenn man dort bei den Kosten anschaut, müssen wir wirklich die Gesamtkosten anschauen. Und man sagt auch, das BVG ist zum Teil steuerbefreit. Wenn man diese Punkte anschaut, sieht man durchaus, das BVG zahlt grosse Summen an Steuern in verschiedenen Wegen und ist von dem her nicht steuerbefreit.
Das ist schlimmer, das BVG zahlt sogar sehr offene Gebühren. Also, das habe ich versucht abzuschaffen in der Verkehrskommission und Fernmeldewesen. Und das ist leider nicht durchgekommen. Also, die Pensionskassen müssen weiterhin sehr offene Gebühren zahlen.
Ja, das glaube ich, fällt jetzt noch nicht gerade ins Gewicht.
Nein, aber es ist einfach nicht so gescheit.
Es sind die Administrationskosten auch durch Bürokratie und staatliche Vorgänge relativ stark.
Und das ist noch ein wichtiger Punkt. Ja. Die Regulierung im BVG nimmt immer zu und die Weisungen werden mehr und das ist schlussendlich, müssen die Kassen das irgendwie können stemmen, oder? Und das ist dann die Administrationskosten, die eben nicht die Vermögensverwaltung ist. Das heisst, umso mehr Regeln man in Bern macht, nicht zwingend das Parlament, auch die Verwaltung, auch die Aufsicht, desto teurer wird dann halt auch das BVG. Aber für das können die Leute nicht dafür, die im BVG arbeiten, sondern das ist dann die politische Regulierung.
Genau. Dann grundsätzlich, die FDP ist ja gegen ein Gurtagenverbot. Man sieht aber auch, dass es eigentlich mit den Gurtagen dazu führt, dass nicht die besten Pensionskassen die grossen sind, sondern diejenigen, die den effizientesten und besten Vertrieb haben. Ist das System dann nicht irgendwie, nicht, führt nicht zum richtigen Ziel, dass unsere Rentner oder unsere Pensionierten und die Aktiven die bestmögliche Vorsorge haben, sondern führt halt doch über verschiedene Kanäle dazu, dass die Anreize ein bisschen falsch sind?
Ja, also wir sind auch grundsätzlich skeptisch bei Verbot. Und die Frage ist jetzt, wenn es um irgendwelche schlimme Chemikalien geht, dann sind wir auch für Verbot. Aber die Frage ist jetzt, ist eine Gurtage in einem System, wo in dem Sinne eine Marktwirtschaft herrscht? Also wir haben da x beliebige Pensionskassen und Sammelstiftungen, die im Wettbewerb zueinander stehen. Das ist eigentlich ein B2B-Markt, oder? Ist dort etwas Grundlegendes, Giftiges unterwegs, wo man dann muss verbieten muss. Wenn etwas nicht giftig ist, auch im übertreiten Sinn, dann braucht es eigentlich kein Verbot. Und natürlich kann es sein, dass dann halt die, die einen besseren Sales haben und die, die vielleicht mit einem Broker zusammenarbeiten, wo dann auch gut verdient, dass die vielleicht mehr Kunden bekommen. Aber ich glaube, umso wichtiger ist die Aufklärung. Und ich glaube an mündige Bürger und Bürgerinnen, dass die auf Plattformen wie von dir gehen oder sich generell auch andersweitig schlau machen und so auch gute Entscheidungen treffen. Ich glaube auch als sozialpartnerschaftliche, dass sich eine Firma Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammentun und dann auch einen Entscheid treffen, wo sie versichert sein wollen. Und ich glaube, das alles ist stärker als ein möglicher Fehlerreiz aus der Courtage heraus. Wenn man es verbietet, dann wird sich der Brokermarkt andersweitig finanzieren müssen. Und ob dann die Welt besser ist, es ist wahrscheinlich um eine Regel grösser oder mehr geworden. Aber ich glaube nicht, dass dann zwingend die Welt besser geworden ist durch das.
Ja, und dennoch sehen wir ja heute eigentlich das Resultat, dass der Markt durchaus dort stattfindet, dass höhere Courtagen zu stärkerem Wachstum führen. Also es gibt durchaus die Broker, die nicht das Beste für ihre Kunden wollen, sondern eigentlich das Beste, schlussendlich das Verkaufen, was sie am besten ist, wenn sie Vertrauen mal gewonnen haben. Und es ist ein relativ komplexes Thema mit sieben Siegeln. Und dann vertraut es einfach ihrem Broker und der leitet ihnen Offerten vor. Man findet immer 3-4 Offerten, die noch schlechter sind als dort, wo die höchste Courtage ist. Da sagt einer, hey, der günstigste ist so und so hoch. Und dann kann man ungefähr dort hinführen, wo man das will. Und das zeigt ja eigentlich, dass das intransparente System, wie wir es heute haben, doch durchaus zu einem falschen Resultat führt.
Also wenn du sagst, das System ist intransparent, dort bin ich bin immer für Transparenz. Und wenn man dort eine Regelung schaffen kann, die zu mehr Transparenz führt, bin ich durchaus dafür zu haben. Ich glaube aber, dass die schlauen Meier, sage ich mal, die nicht ganz ehrlich sind, vielleicht sind, ist der Broker vielleicht auch nicht der Gescheitste, oder? Und hat einfach einen Body. Und, oder? Ich glaube, die würden einen Sonstweg finden, um irgendwo durch dann am Ende kommt, das können zu verkaufen, wo sie am meisten profitieren. Da haben sonstige Zahlungen. Und jetzt ist eben die Frage, kann man das alles verbieten oder kann man alles offenlegen? Ich bin in der Tendenz immer für Transparenz, dass man kann, ein Marktteilnehmer braucht Transparenz, um können mündige Entscheidungen treffen. Aber wie man sich dann hindurch finanziert, das kann für mich auch nicht transparent sein. Aber das soll nicht verboten oder von der Politik gesteuert sein.
Okay, dann sind wir beim Thema. Wie stehst du zum Thema freie Pensionskassenwahl? Es gibt ja durchaus viele Versicherte, die das Gefühl haben, hey, mein Arbeitgeber hat nicht das Beste gewählt. Ich habe jetzt irgendwie nur 3% Verzinsung bekommen. Ich habe gesehen, 2024 beste Kasse 14,25%. Diskrepanz von 11%. Wenn ich 500-600'000 Franken in der Pensionskasse habe, ist das jedes Jahr oder in diesem Jahr über 60'000 Franken, die ich weniger bekommen habe als bei der besten Pensionskasse. Jetzt habe ich das Gefühl, ich hätte das besser gewählt. Wie stehst du zu der freien Pensionskassenwahl? Wie ist grundsätzlich die Stimmung im Parlament? Ist das möglich oder ist das etwas, wo ein Ding der Möglichkeit?
Wir haben einen Vorstoss eingereicht, der dann knapp gescheitert ist im Parlament, der gefordert hat, das mal zu prüfen. Also noch nicht mal das zu machen, sondern mal zu prüfen. Ist wegen weniger Stimmen leider nicht durchgekommen im Nationalrat. Also dies gesagt, haben wir Sympathie und ich auch. Und ich würde sagen, wenn wir heute die berufliche Vorsorge auf der grünen Wiese neu gestalten, müssen wir das mit der freien Pensionskassenwahl machen. Bin ich voll überzeugt. Es gibt natürlich die, die sagen, dass man mit der jetzigen Organisation, die am Arbeitgeber anhängt, gewisse Solidaritäten im System hat, die in einer freien Pensionskassenwahl vielleicht weniger da ist. Wenn man dann jedes Jahr wechseln kann, dann tut sich vielleicht gewisse, die Risikostruktur von gewissen Gefäßen massiv verändern. Dann muss man vielleicht plötzlich die Anlagepolitik komplett ändern. Wenn jetzt alle Jungen wieder weggehen, kann man vielleicht, muss man die Aktienquote gerade wieder runterfahren. Also ich glaube, eine freie PK-Wahl wäre schon auch eine Challenge und ob es dann wirklich besser funktioniert, weiss ich nicht. Aber in der Tendenz finde ich, auch da glaube ich wieder an einen Menschen, der fähig ist, so Entscheidungen zu treffen. Und hätte ich Sympathie, dass man eben die Freiheit hat, zu können selber B2C-mässig vergleichen und dann die PK auswählen, die einem besser zusagt. Aber um das heute durchzusetzen, müssen wir die Bundesverfassung ändern. Das gibt eine Volksabstimmung mit einem Ständemehr. Und zugleich haben wir so viele andere Herausforderungen auf der Welt, in der Schweiz, aber auch in der zweiten Säule, dass das Thema nicht wird heute oder morgen kommen.
Verstehe ich vollkommen. Ich bin natürlich auch ein bisschen da parteiisch als Vergleichsportal für Pensionskassen, pensionskassen.com. Bin ich natürlich froh, jeder, der Pensionskassen vergleicht. Ich sehe das aber auch, dass es gewisse Nachteile gibt. Der grösste Nachteil, den ich wirklich nachvollziehen kann, ist, dass die wichtigste Zeit in der Pensionskasse sind eigentlich die 15 Jahre vor deiner Pensionierung. Wenn du jetzt natürlich so quasi individuell wählen müsstest, oder, dann bist du dort nicht mehr so risikofähig. Wenn du natürlich dort eine gute Verzinsung hast, dann bringt das natürlich am meisten Rendite. Und wenn du dort das Risiko runterfahren müsstest, wenn du eine Rente willst, nachher, dann ist es durchaus so, dass die besten Jahre vielleicht schlechter fahren würden.
Genau, das ist eigentlich die Solidarität, die du heute eben hast.
Aber man kann auch sagen, die Leute, die Kapital bezogen haben, bei denen spielt es eigentlich keine Rolle. Die nehmen nachher das Kapital und dann hat die tiefes Kapital bei tiefen Aktienmärkten oder höheres Kapital bei hohen Aktienmärkten. Sie haben am Schluss etwa gleich viele Aktien und sind etwa gleich gefahren. Wenn sie das aufsitzen können, ist das soweit gut und würde dort nicht greifen. Ja.
Es gibt ja die das Geld auf dem Freizügigkeitskonto liegen lassen. Und das ist ja auch nicht die Idee des Erfinders. Aber wenn sie mal einen Jobwechsel haben, und dann tun sie das Geld eben risikoreicher anlegen als dann der neue Arbeitgeber. Oder? Aber Ich wollte das nicht befürworten. Und das ist wirklich nicht Sinn vom Erfinder. Ich bin aber jetzt ist, da ist auch wieder ein Weise gesendet, glaube unterwegs, dass man das kann unterbinden kann. Oder dass man als PK-Pflicht hat, dann überall abklappern. Oder, da frage ich mich dann auch, was die Verhältnismäßigkeit, oder?
Ich habe das Gefühl, im Moment ist so, PKs verlangen, dass du dein ganze Kapital einbringst. Sie haben aber keine Handhabung, wenn du das nicht machst.
Genau.
Und es passiert praktisch nichts, wenn du das allenfalls nicht machst und ein bisschen risikoreicher anleihst. Und es ist natürlich auch so, für PK ist es extrem wichtig, dass Geld vorhanden ist, weil du dich einfach nicht einkaufen kannst.
Ja.
Und natürlich, wenn du natürlich ein drittes Konto hast und nachher, ja, du kannst dich noch einkaufen, dabei hättest du eigentlich schon die ganze Lücke aufgefüllt.
Dann genau.
Kannst du Steuern, du
ja, und das ist in dem Sinne am Schluss auch gesetzeswidrig, oder? Weil du kannst dann mehr einkaufen, als eigentlich der Gesetzgeber so gedacht hat, oder? Aber verlieren wir das Thema wieder, aber ich sage nur, es gibt die Spezialisten, die dann so Weg finden, aber das ist natürlich nicht die Idee vom System.
Genau, jetzt das grosse Thema war auch gerade der Mess. In der Schweiz investiert man sehr wenig in wachstumsorientierte Unternehmen. Einerseits privat, aber auch noch eine Pensionskasse oder Pension Funds. In den USA gibt es ja durchaus grosse Pension Funds, wo 20% von Gelder in Aktien investieren, die nicht liquid sind oder respektive in wachstumsfinanzierte Unternehmen sind. Das ist auch einfacher, oder viel die grösseren Unternehmen entsprechend in den USA gemacht. Ein Beispiel ist auch, allein Deutschland investiert amerikanische Pensionskassen oder Pension Funds 15 Mal mehr als die eigenen Deutschen.
Mhm.
Das heisst grundsätzlich, sind wir so risikoavers, müssen Pensionskassen so risikoavers sein, oder was ist dort die Hemmnis, dass man das natürlich liberalisiert?
Ja, also liberalisiert ist es eigentlich so, dass du kannst heute schon von dieser BVV2-Richtlinie abgesehen, oder? Du musst es einfach begründen. Ich glaube, du kannst heute schon bis 15% in Private Equity unterwegs sein. Also theoretisch kannst du innerhalb von der jetzigen Richtlinie schon viel, viel mehr Private Equity machen, als das gemacht wird. Ich bedauere das sehr. Es ist eine kulturelle Frage, habe ich das Gefühl. Das ist, weil, wie du sagst, jede Schweizerin, jeder Schweizer hat auch verhältnismäßig viel mehr Geld auf dem Sparkonto wie eine Amerikanerin oder ein Amerikaner. Und ich glaube, dass Amerika immer noch so eine erfolgreiche Volkswirtschaft ist. Und wenn man schaut, das BIP pro Kopf, der Vorstand, den die Schweiz vor 25 Jahren hatte, ist um 11 Prozentpunkte runtergegangen. Also Amerika holt auf pro Kopf gegenüber der Schweiz. Und ich glaube, ein wesentlicher Grund ist der Kapitalmarkt. Weil es gibt auf der Welt keinen so einen starken Kapitalmarkt wie in Amerika. Und das hat damit zu tun, dass eben Menschen ihr eigenes Ersparnis eher anlegen. Aber sicher auch, dass die institutionellen Anleger, und da sieht man ja auch immer schön die Performance von diesen Hochschulen, mit der Endowment Funds, oder was die am Tag anlegen, die haben meistens zweistellige Renditen pro Jahr. Und das zeigt für mich schon, was möglich wäre. Und was mich eigentlich am meisten aufregt, ist, wenn man als PK einfach nur passiv investiert, die Verwaltungsgebühr möglichst runterfräst, oder? Dass man kann beim Appere sagen, ich habe übrigens die tiefste Verwaltungsgebühr. Und eigentlich wäre immer cool, wenn man sagt, ich habe die höchsten Renditen, oder? Und das Kostendenken, dass man nur noch die Verwaltungsgebühr runterdrücken will und überhaupt nicht mehr über die Rendite redet, ist völlig fehl am Platz. Und ich habe ja einmal im Asset-Management geschafft, früher, und da hat es mal ein Paper gegeben von Bernstein, glaube ich, wo gesagt hat, Index-Investing is worse than Marxism. Weil, einfach Geld an einer Firma geben aufgrund von ihrer Größe. Also, ich finde das auch irgendwo durch. Es hat auch, jetzt einfach betriebswirtschaftlich gesehen, du solltest die Firmen investieren, die gute Zukunftsaussicht haben oder irgendwie, ja, technologisch etwas weitermachen, aber aufgrund von der Größe einfach das Geld parkieren, ist wirklich schlimm. Und ich verstehe, dass man einen Grundstock so macht und sagt, ich gehe auch mit dem Markt mit, ein bisschen MSCI World und so. Aber ich finde, in einer PK hat es durchaus auch Raum, um ein paar Prozent illiquider zu gehen. Und dort dann, und das muss natürlich dann schon kommen, die höheren Renditen müssen kommen, oder? Wenn die höheren Renditen nicht kommen, dann ist das kein guter Weg.
Absolut. Das ist das Problem, oder? Sehr viele in Anlageberater oder Hedgefonds oder was immer, haben netto nicht mehr erwirtschaftet als der Markt. Entsprechend ist natürlich immer mehr passiviert worden. Das war die Annahme gewesen, oder? Man hat ja auch gesagt, zu Vanguard zum Beispiel, Charlie Munger oder Warren Buffett war, ist er irgendwie mehr für Kleinanleger da als alle anderen, weil halt das passive Investment erfunden hat und dort eine gewisse Sicherheit gibt. Das ist natürlich schon ein Bedürfnis, das man hat, in der Pensionskasse eine verantwortungsvolle Rendite zu erwirtschaften. Es ist natürlich auch so, dass man dort natürlich auch durch Regulierungen immer mehr auf die Finger geschaut hat, dass man sich quasi rechtfertigt,
genau,
wenn man irgendwie ab der dort kommt. Wir haben aber auch durchaus Probleme gehabt, oder? Da sind zum Beispiel eine BVK, wo der Kanton Zürich sehr, sehr teuer hat müssen sanieren, oder? Wenn, also das Beispiel, das wir dort hatten, haben wir letztens angeschaut, wenn der Kanton Zürich anstatt BVK saniert hätte, das Gold behalten hätte, das der Nationalbank von dort veräussern würde, hätte man keine Schulden.
Ja, ja, klar. Ja.
Es sind massive Schulden, massive Beträge dort gewesen, wo man den Leuten zur Wirtschaft gegeben hat oder zur Verwaltung gegeben hat, und dann nicht wirklich im besten Sinn.
Genau, aber das kann der Regulator nie verhindern. Oder? Also ich glaube, da muss man wirklich schauen, dass man Transparenz hat und dass man einen professionellen Stiftungsrat hat, dass die Stiftungsräte das Verständnis haben vom Vermögensverwaltung, oder? Und nicht einfach irgendwie dort reingewählt werden. Und nachher, aber da glaube ich, dass die grosse Mehrheit von der Stiftungsräte das hat. Oder? Also ich will das System nicht schlecht reden. Ich finde es ein sehr gutes System, aber man muss sicherstellen, dass wirklich das Know-how immer mehr zunimmt.
Grundsätzlich Investitionen in Startups, es ist halt ein grosses Risiko. Und da sind natürlich die Schweizer, oder vor allem wenn es um die Pensionskasse geht, wo man noch höhere Sicherheitsbedürfnisse hat, vielleicht eher geneigt, den sicheren Weg zu wählen. Wie würde das jetzt bei Leuten, die eigentlich finden, sie haben nicht nur die Verantwortung für sich selber, sondern auch die Verantwortung für Geld von anderen, von Dritten, dass sie dort natürlich noch ein grösseres Risiko eingehen? Oder? Das ist natürlich umso schwieriger. Wie könnte man da Kultur grundsätzlich, wie wäre die Bereitschaft wahrscheinlich höher, dass man auch in Startups investiert?
Also grundsätzlich finde ich, muss man die Risikobereitschaft anschauen von einer Person oder von einer Pensionskasse und entlang von dieser Risikobereitschaft investieren. Und nur weil es Fremdgeld ist, dann weniger risikoreich oder mehr sein, finde ich, ist ein falscher Ansatz. Und man muss eigentlich schauen, das Gefäß, das verwaltet wird oder die Person, wie viel Risiko kann die eingehen. Und es gibt kaum jemanden, wie eine Pensionskasse, die so einen langen Anlagehorizont hat. Also ein PK ist durch das, dass sie eben ältere Versicherte, jüngere hat, immer wieder neu reinkommen, ältere rausgehen. Ein Vehikel, wo wahrscheinlich nicht mal eine Privatperson so einen langen Anlagehorizont hat, weil eine Privatperson sagt, vielleicht nach 10 Jahren wollte ich mal ein Auto kaufen oder ein Haus oder irgendwann komme ich in Pension. Und als PK hast du eigentlich einen Anlagehorizont, der ist unendlich lang, solange es immer neue Mitarbeiter gibt, oder? Das heisst, die Risikofähigkeit ist viel, viel grösser wie von einer Privatperson, die vielleicht 55 ist. Und darum erwarte ich eigentlich gerade von Pensionskassen, dass sie sich stark mit dem auseinandersetzen. Das machen sie natürlich auch. Machen ja die ALM-Studien, oder? Und dann werden da Empfehlungen gemacht. Aber ich glaube, das Problem liegt eben dort, dass wahrscheinlich die Studien machen, auch sehr risikoavers sind.
Trotzdem, auch man macht große ALM-Studien. Und gerade die grossen Asset Allocation Firmen, auch AXA, Swiss Life, was immer sie investieren, obwohl sie den Horizont sehen, obwohl sie eigentlich kein Problem haben mit illiquiden Anlagen, sie können die auch weiterhin halten, solange die in den Büchern sind, investieren sie nicht mehr in Startups in Europa oder weltweit insgesamt.
Wir versuchen das jetzt zu ändern. Wir haben da die Initiative Deep Tech Nation Switzerland ins Leben gerufen, wo das Ziel ist, dass man mehrere 100 Millionen Franken aus dem Pensionskassensystem kann für Startups erheben oder committed zu bekommen. Und da sind jetzt namhafte Firmen dabei, die das unterstützen und hoffentlich auch ihre Pensionskassen dann auch einen Beitrag leisten. Es ist, für die Schweiz ist das viel Geld, wenn man, also, die Beträge, wenn man redet, von 300-400 Millionen, die man mindestens zusammensammeln. Aber wenn man dann überlegt, dass man von 1000 Milliarden redet, die im Schweizer Pensionskassenmarkt sind, ist dann wieder relativ wenig Geld. Da reden wir, glaube ich, von 0,4%, wenn ich richtig im Kopf gerechnet habe, sogar noch weniger. 0,04% wären es dann wahrscheinlich. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig im Kopf gerechnet. 4% wären 40 Milliarden. Also wären es 0,04%, wo man würde animieren, in Venture zu investieren. Also eigentlich fast nichts, oder? Und wenn alles hops geht, was wir nicht davon ausgehen, sind es 0,04%, oder? Was ausmacht. Also, da ist man dran. Es geht viel auch um Ausbildung. Es geht aber auch darum, dass die Gefäße geschaffen werden, die für Pensionskassen, gut sind. Weil, dadurch, dass es wenig Investitionsaktivitäten gibt, hat es auch wenig die Gefäße gegeben. Ich glaube, jetzt muss man das gemeinsam entwickeln. Und dann hoffe ich, dass wir bald werden, Milliarden in Venture Capital haben aus der Schweizer Pensionskassenwelt raus.
Genau, oder? Milliarden wäre ja dann 0,1%.
Also genau.
Tausendstel bei dir, respektive. Ich denke, fast 1200 Milliarden mit der Pensionskasse wären 0,1% 1,2 Milliarden. Das wäre wirklich eigentlich kein risikohafter Exposure durchaus. Und wenn man es vor allem so vergleicht, wir reden von 0,1%, während dem amerikanischen Pensionsfonds bis zu 20% haben insgesamt. Jetzt, wir haben ein paar Abstimmungen gehabt zum Vorsorgesystem, sowohl zu der zweiten Säule wie auch zu der AHV. Man merkt einfach, die Schweiz ist sehr schwierig reformfähig. Woran liegt das und was müssen wir ändern?
Es ist auch ein Thema, das sehr emotional wird, wo man auch sehr schnell wird die Leute verwirren. Man hat es gesehen bei der Pensionskassenabstimmung. Da kann man mit guten Gründen hat man dann können einstimmen und, oder ja stimmen. Aber wie teilweise Kampagne gemacht worden ist von denen, die Pensionskassen schlecht reden wollen, ist einfach nicht mehr ehrlich gewesen. Bei der 13. AV haben alle gesagt, ja, das Geld ist ja rum, das ist ja im AV-Fonds, wir können alle ja stimmen. Und jetzt kommen alle auf die Welt und merken, oh hoppla, es gibt riesige Steuererhöhungen, oder? Also ich merke einfach, wie schnell versucht wird, mit den Emotionen der Menschen zu spielen. Was ich falsch finde, in der Demokratie gehört sich das gar nicht, auch sonst nicht, aber gerade in einer Volksabstimmung, finde ich, ist das verheerend, wenn man so eine Kultur in die Schweiz hineinkommt. Und darum sind einfach die Fronten, die dann an der Volksabstimmung sehr verhärtet sind, die verhärtet sich immer mehr früher im Parlament schon, bis zu der Kommissionssitzung, wo man eigentlich nicht von Anfang an versucht, einen gemeinsamen Nenner und einen guten Kompromiss zu finden, sondern schon von Anfang an eigentlich voll die Interessen aufeinander knallt. Darum ist das Vorsorgethema sehr schwierig. Es gibt andere Themen im Gesundheitswesen. Da habe ich das Gefühl, haben wir es geschafft in den letzten Jahren. Generell ist natürlich die Reformlust in der Schweiz nicht gross. Den Menschen geht es im Schnitt gut. Sie spüren nicht, dass andere Länder im Schnitt immer besser geht, oder? Und die uns irgendwann überholen. Das spürst du nicht, wenn du da rumläufst, in Bern oder in Zürich, weil dir selber geht es nicht gut. Aber wenn das noch mit einem anderen Post abgeht, nimmst du halt nicht aktiv wahr.
Europa, das ist halt außerhalb von Jürgen.
Ja, genau. Genau, es ist weit weg. Und ich glaube, da das ist eine grundsätzliche Tendenz, wo man schauen, sich Menschen wieder ein bisschen mehr ins Fühlchen schreiben und denken, hey, man muss wieder mal einen Zacken durchgehen, sonst geht es unseren Kindern und Grosskindern nicht so gut wie uns.
Ja, das Thema Transparenz misst man irgendwie einen ganz unterschiedlichen Elend. Jetzt zum Beispiel bei der Pensionskasse, wo eine Pensionskasse mit 100 Leuten alle Reserven muss stellen, die ganze versicherungstechnische Reserven muss bilden, die prüfen lassen muss. Und dann der Oberaufsicht, der durch eine Vorsorge vorliegen muss. Bei der AV weiss man eigentlich nichts. Oder? Die können nicht mal richtige Prognosen machen im Grunde genommen. Hat das Werk, das viel, viel grösser ist. Also man zahlt, niemand zahlt so viel Rente aus wie die AV. Gleichzeitig hat man dort eigentlich keine Anforderungen, Transparenz. Wieso ist das so?
Es ist halt systemisch sehr verschachtelt mit verschiedenen Ausgleichskassen. Man hat Compenswiss. Und bei den Privaten ist es eigentlich noch dezentraler, oder? Mit irgendwie wie viel 1000 Vorsorgerichtungen, etwa plus minus, heisst das nicht.
Ja.
Und durch das, dass man halt viel mehr Verantwortung abdelegiert bei den Pensionskassen als bei der AHV, wo es einfach Ausgleichskassen gibt und dann Compenswiss, wo man halt mehr kontrollieren bei der PK, das ist mein Empfinden.
Genau, okay. Und man sieht trotzdem, bei der AV hat man nur mit der Anlage auch nicht an. Also die Anlage und der AV sind massiv schlechter gegangen als die von der Pensionskasse. Insbesondere in guten Jahren sind schlechter gegangen und in schlechten Jahren 2022 noch viel schlechter als bei der Pensionskasse. Wenn man jetzt, wenn der AV von der Pensionskasse so gewirtschaftet hätte wie die AV, in den letzten 11 Jahren hätten wir etwa 150 Milliarden weniger in der Pensionskasse. Das ist mehr, was wir für die Landesverteidigung und für die Landwirtschaft ausgegeben haben in diesen 11 Jahren. Einfach mal, was die Differenz, der Performance, das Unterschied gewesen wäre. Und man diskutiert das eigentlich nicht gross. Wieso erlaubt man den AV jetzt im Vergleich da sein, wo nicht transparent ist, wo man das nie anschaut und beim BK also, sehr genau an.
Wir schauen schon, wir stellen da kritische Fragen. Der Compenswiss hat einfach eine andere Risikofähigkeit, weil die Rente, die sie auszahlen, entspricht etwa einmal dem Geld, das sie haben. Das ist jetzt wie wenn PKs würden jedes Jahr 1000 Milliarden Renten auszahlen und wieder so viele Einnahmen haben, oder? Ist so, bei der PK, die haben viel weniger in dem sind laufende Einnahmen und dann auch wieder laufende Ausgaben als die AHV.
Nein, also du würdest jetzt sagen, man sieht ja, was die Einnahmen sind aus der AV, man sieht, was die Ausgaben aus der AV sind. Wir haben die letzten Jahre die Mehrwertsteuererhöhung gehabt. Ja, du hast das eigentlich laufend positive Cashflow jetzt gehabt in der AV. Das heisst, das Geld liegt eigentlich auch sehr, sehr lange dort. man wüsste, es gibt mehr Geld, das reinkommt, als ausgegeben wird. Also, das über die nächsten Jahre, das war auch das Argumentarium von der 13. AV-Rente, es hat ja genug Geld im Moment, was rausgeht. Das heisst, auch dort ist der Anlagehorizont eigentlich relativ lang, man kann das nicht sagen.
Ja, aber das Problem ist, du hast, wenn die Politik jetzt keine Reformen beschließt, hat die AV in 15 Jahren kein Geld mehr.
Also das ist noch... Ich rede vom Metz, vor gesagt, vor der 13. Also
ja, klar, aber auch trotz, wenn die nicht angenommen worden wäre, ist auch der AV-Cash von schon so lange positive Politik immer mehr Geld reinpumpt. Oder man soll in den Rentenalter drauf tun. Das ist abhängig von den politischen Gesetzgebungen. Und dort ist PK, hat schon einen anderen. Aber ich bin bei dir. Ich sage nicht, dass sie gut arbeiten. Also, aber es liegt mir fern, zu sagen, die arbeiten mega schlecht. Aber ich wollte nur sagen, es hat schon eine andere Risikofähigkeit als das BVG.
Dann wir könnten durchaus vergleichen, eine Pensionskasse, die einen negativen Cashflow hat, gibt es ja auch. Als Beispiel Swiss PK, die hat nur
Rente,
läuft jedes Jahr Geld raus, hat aber eine wesentlich bessere Performance als Compenswiss oder respektive der AV-Vorsorgewerk. Und man weist nicht darauf hin, oder? Man sagt, okay, das ist dann halt so.
Ja, aber dann müssen wir mehr aktivistisch werden.
Ja, was möchte es denn dazu, dass die AV auch den Beitrag leistet, den die anderen machen?
Ja, wahrscheinlich braucht es mehr Risiko in der Anlagepolitik. Dass wir Politiker, dass interessierte Bürgerinnen und Bürger da am Schluss auch Journalisten und Journalisten darüber reden. Dann gibt es Druck.
Ja, okay, es ist natürlich schon eine defensive Anlagepolitik, aber auch selbst in diesem defensiven Gefäß.
Ja, aber eben, wir zwei können es nicht ändern. Ja,
das ist so.
Wir müssen schauen, dass wir wieder darüber reden.
Genau.
Und dann wird es hoffentlich geändert.
Genau. Also die Summe, die dort tut, die Performance ist ja doch wirklich sehr massiv. Gut, wir kommen langsam zum Ende von dem Podcast. Herzlichen Dank dir, André Silbermit.
Danke fürs Gespräch, Florian.
Bis bald.
Bis bald, macht's gut.
Das war der Pensionskassen-Podcast. Zweite Meinung zur zweiten Säule. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und empfehle ihn weiter. Für alle, die mehr aus ihrer Vorsorge möchten machen. Vergiss nicht, auf pensionskasse.com findest du über 130 Pensionskassen im Vergleich und sparst bis zu 2'500 Franken pro Jahr und Mitarbeiter. Mehr Rente, weniger Kosten. Jetzt vergleichen auf pensionskasse.com. Bis zum nächsten Mal mit deinem Host, Florian Bodemann.